1955 wurde der gerade flügge gewordene ägyptische Geheimdienst in zwei Abteilungen untergliedert. Der militärische Geheimdienst hatte die Aufgabe, die israelischen Panzer zu zählen, und die Abteilung Allgemeine Nachforschungen heimste den Ruhm ein. Der Mann, der beide Abteilungen leitete, trug den Titel Direktor des Allgemeinen Geheimdienstes, um alles noch komplizierter zu machen. Kavash arbeitete in der Abteilung für allgemeine Nachforschungen. Er war ein intelligenter Mann, aber auch tief religiös, bis hin zum Mystizismus. Es war jene Art von Mystizismus, welche zu den unwahrscheinlichsten Vorstellungen von der Welt führen kann. Er hing einer Richtung des Christentums an, die die Auffassung vertrat, dass die Rückkehr der Juden ins gelobte Land in der Bibel prophezeit und ein Omen des Weltendes sei. Deshalb war es eine heilige Aufgabe, auf diese Rückkehr hinzuwirken. Aus diesem Grund war Kavash Doppelagent. Seine Arbeit war alles, was er besaß, und er kannte keinen persönlichen Ehrgeiz, außer dem, in den Himmel zu kommen. Kavash ähnelte Borg sehr, mit dem Unterschied, dass er glücklich war. Im Moment machte er sich jedoch Sorgen, dass nicht die Abteilung für allgemeine Nachforschungen für das Katara-Projekt verantwortlich war, sondern der militärische Geheimdienst. Kavash hatte jedoch in schlaflosen Nächten einen Plan entwickelt, um das Geheimprojekt zu durchlöchern. Er hatte einen Cousin zweiten Grades, Assam, der im Amt des Direktors des Allgemeinen Geheimdienstes arbeitete, der Organisation, welche die Tätigkeit des militärischen Geheimdienstes und der allgemeinen Nachforschungen koordinierte. Assam hatte einen höheren Rang als Kavash, aber Kavash war klüger. Die beiden Cousins saßen in der Mittagshitze im Hinterzimmer eines Kaffeehauses, tranken Limonenlikör und bliesen Tabakrauch auf die Fliegen. Kavash wollte von Assam etwas über Katara erfahren. Er begann mit einer scheinbar direkten Frage. »Mein Cousin, weißt du, was bei Katara geschieht?«
»Wenn du es nicht weißt, kann ich dir nichts darüber sagen.«
»Ich will nicht, dass du Geheimnisse enthüllst. Außerdem kann ich erraten, was für ein Projekt es ist.« »Das war eine Lüge.« »Was mich beunruhigt ist, dass es in Marachis Hand ist.« »Wieso?« »Deinetwegen. Marachi will deinen Posten, das musst du doch wissen. Er macht dem Ministerium direkt Meldung, und du kannst nicht wissen, was er dem Minister unter vier Augen mitteilt.«
»Wie hast du eigentlich von dem Projekt erfahren?«
»Einer von Marachis Männern merkte, dass er verfolgt wurde. Der Verfolger war ein israelischer Agent namens Tofik, und die Bitte um Aktion wurde an mich weitergereicht. Ich schnappte Tofik.« »Vielleicht können wir etwas unternehmen, mein Cousin.«
Assam kratzte sich an der Nase.
»Sprich weiter.« »Berichte dem Direktor von Tofik. Melde ihm, dass Marachi trotz seiner Talente bei der Auswahl seiner Männer Fehler macht, da er im Vergleich zu jemandem wie dir jung und unerfahren ist. Bestehe darauf, dass du für das Personal im Katara-Projekt verantwortlich sein solltest. Dann besetze dort einen Posten mit einem Mann, der uns ergeben ist.«
Assam nickte langsam. »Ich verstehe.«
Kavash sah den Erfolg zum Greifen nahe. »Der Direktor wird dir dankbar sein, weil du diese Nachlässigkeit entdeckt hast, und du wirst in der Lage sein, alles im Auge zu behalten, was Marachi tut.«
»Das ist ein sehr guter Plan«, lobte Assam.
»Nur heute spreche ich mit dem Direktor. Ich bin dir dankbar, Cousin.«
Sie standen auf und traten Arm in Arm in die Hitze der Stadt hinaus. »Und ich werde sofort einen geeigneten Mann finden«, sagte Assam.
»Ach ja«, fiel Kavash ein.
»Ich habe einen Mann, der ideal wäre. Er ist intelligent und sehr diskret und der Sohn meines Schwagers.«
»In Ordnung«, stimmte Assam zu. Pierre Borg kannte Ned Dickstein seit 20 Jahren. Damals hatte Borg rasch anerkennen müssen, dass der Junge bei aller Unscheinbarkeit selten ausgekocht war. Er besaß auch einen Charme, den Borg nicht durchschaute. Manche Frauen im Mossad waren verrückt nach ihm, während andere ihn nicht leiden konnten. Dickstein zeigte ohnehin kein Interesse. In seiner Akte stand Geschlechtsleben keines. Im Laufe der Jahre waren Dicksteins Geschick und Selbstvertrauen gewachsen, und nun verließ sich Borg mehr auf ihn als auf jeden anderen. Trotzdem glaubte er nicht, dass Dickstein seinen Auftrag würde erfüllen können. Das Resultat der politischen Debatte über Atomwaffen war einer jener blödsinnigen Kompromisse, welche die Arbeit der Beamten so verdarben. Man hatte nur unter der Bedingung zugestimmt, das Uran stehlen zu lassen, dass niemand,
jedenfalls für viele Jahre, wissen würde, dass Israel der Dieb gewesen war. Borg hatte gegen den Beschluss angekämpft. Aber nun blieb es ihm und seiner Mannschaft überlassen, diese Entscheidung in die Praxis umzusetzen. Er und Dickstein verbrachten einen Tag in einem Mossad-Unterschlupf außerhalb von Tel Aviv. Am Morgen unterhielt Dickstein sich mit einem Physikdozenten vom Weizmann-Institut, der ihm die chemische Beschaffenheit von Uran und das Funktionieren eines Atomreaktors erklärte. Nach dem Mittagessen sprach Dickstein mit einem Angestellten aus Dimona über Uranbergwerke, Anreicherungsanlagen, Lagerung und Transport, über internationale Verordnungen und Euratom. Am Abend nahm Borg gemeinsam mit Dickstein eine Mahlzeit ein. Danach gab er Dickstein 3 Schlüssel. In Schließfächern in London, Brüssel und Zürich findest du zusätzliche Papiere. In jedem befinden sich ein Pass, ein Führerschein, Bargeld und eine Waffe. Wenn du die Identität wechseln musst, lässt du die alten Dokumente im Fach. Dickstein nickte zustimmend. Vermutlich gibt es einen letzten Termin. Ja, aber wir kennen ihn noch nicht. Wir müssen unsere Bombe haben, bevor die Ägypter ihre kriegen. Das bedeutet, dass dein Uran in den Reaktor eingegeben werden muss, bevor der ägyptische Reaktor betriebsfähig ist. Wer als Erster anfängt, wird auch als Erster fertig. Dickstein stand auf. Ich lege mich jetzt am besten hin. Hast du schon eine Vorstellung, wo du anfangen willst? Ja, gute Nacht.